jetzt ein, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt das einleiten soll nach dem Vortrag von Professor von Wachter. Jetzt kommt was anders, kann ich nur sagen. Und am Ende werden wir es dann in irgendeiner Form wieder zusammenbringen, oder? So war das wahrscheinlich von Erwin Rego gedacht, dass wir sozusagen die verschiedenen Blumen am Blumenstrauß mal abfliegen. Also, mein Vortrag ist betitelt mit Wie unbewusste Muster unser Leben beeinflussen, Geometrie der Seele. Und ich würde ganz gerne mit so zwei Fallbeispielen beginnen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Sie immer wieder im Leben den Eindruck hatten, dass sich Ihr Erleben oder Ihr Verhalten, Ihre Erlebnisse und Erfahrungen eigenartigerweise wiederholen. Also dass es im Leben Wiederholungssituationen gibt, wo man sich fragt, ist das jetzt Zufall? Zwei Fallbeispiele. Zu mir kommt ein Klient, ich bin Arzt, Psychologe und ich bin aber auch ärztlicher Psychotherapeut mit einer psychoanalytischen Grundausbildung. Und er kommt zu mir in ein Gespräch und ist verzweifelt, es geht ihm total schlecht. Er meint, er sei jetzt auch schon depressiv. Und ich frage ihn ja, was ist denn los so im Leben? Und da sagt er, ja, macht sich wahnsinnig Sorgen um seinen kleinen Sohn. Der ist 8 Jahre alt und dem geht es furchtbar, weil die Scheidung gerade ansteht. Er hat große Probleme mit der Mutter dieses Kindes und sie werden jetzt demnächst sie scheiden lassen. Es gibt 2 weitere Geschwister, die sind 15 und 16, aber denen geht es soweit ganz gut. Die sind mehr oder weniger schon durch, die sind alt genug, aber der Kleine, der leidet, nimmt Gewicht zu, ist im Mobbing, in der Schule schlecht und er macht sich große, große Sorgen. Und als ich dann so weiter mit ihm spreche und er auch etwas über seine Biografie mir erzählt, erzählt er mir, dass er selber ein Scheidungskind ist. Er hat seine Eltern verloren, seine Familie, als er 9 Jahre alt war und hat eine ältere Schwester im Alter von 14. Und das ist ein Fallbeispiel, wo Sie ganz einfach, das wiederholt sich bei vielen, wahrscheinlich bei Ihnen, Sie kennen so etwas, dass sich solche Erfahrungen wiederholen. Ein zweites Beispiel stammt von einem Gespräch, das ich kürzlich mit einer Patientin mit rheumatoider Arthritis geführt habe. Und die hat mir erzählt, dass sie eine Tochter hat, der es sehr schlecht geht. Die ist jetzt 24 Jahre alt, die ist ebenfalls schwer belastet und depressiv und hat auch Zwangsstörungen. Und diese Symptome begannen im Alter von 14 Jahren. Interessanterweise, damals hat sie auch ihre rheumatoide Arthritis einen ersten Schub gehabt und eine Diagnose ihrer Erkrankung bekommen, eine chronische, schwere Gelenksentzündungserkrankung. Und es war interessant, dass sozusagen das Kind depressiv wurde und die Mutter ihre schwere Erkrankung ausbrach. Bei weiteren Befragen erzählt sie mir selber von sich, dass sie eine schwierige Mutter-Kind-Beziehung hat mit ihrer eigenen Mutter, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und weil es 2 Brüder gab in der Familie, die an Blutererkrankung erkrankt waren, ältere Brüder, und sie hat sich immer etwas zurückgestellt gefühlt von ihrer Mutter, bis sie 14 war. Da war die Mutter plötzlich offen für sie mehr, hat sich mehr ihr zugewandt, auch mehr mit ihr gesprochen und sich auch um sie bemüht. Es gab da offensichtlich Therapien, die es ermöglicht haben, diesen beiden Brüdern, die so schwer krank waren, zu helfen und die Mutter ein bisschen die Aufmerksamkeit abzuziehen, sodass sie sich auch mehr auf sich konzentrieren konnte. Und als ich so weitersprach mit ihr und schon diese beiden 14 im Kopf hatte und mir dachte, interessant, weil ich auf sowas auch schaue, erzählt sie mir von ihrer Oma, die im Ende des Zweiten Weltkrieges im Alter von 14 ihren Vater verlor. Sie war im Krankenhaus, hat eine kleine harmlose Operation gehabt, weil eine Nadel beim Umstechen des Konfirmationskleides hat sich in der Haut verfangen und musste das rausoperieren. Und sie war in der Klinik mit 14 und der Vater hat sie besucht. Und am Rückweg nach Hause ist der Vater in eine Sperrbombe, also Sperrsplitter gekommen, eine Bombe, 1945 und kam dabei um. Und die Mutter hat Zeit ihres Lebens schwerste Schuldgefühle gehabt, dass sie im Krankenhaus war, der Vater sie besucht und am Rückweg verstarb. Das heißt, da scheint irgendetwas in diesen Familienstrukturen sich zu bewegen, wo es offensichtlich zu Wiederholungen kommt. In verschiedenen Generationen, in beiden Beispielen sehen Sie, dass es transgenerational ist. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist das jetzt Zufall? Ist es Zufall, dass das immer in diesen 14er Jahren stattgefunden hat? Oder ist es das nicht? Kann es sein, dass es da eine Regelmäßigkeit in der Psychologie gibt, in der Psychosozio-Situation dieser Menschen? Kann es sogar sein, dass das geometrisch ist? Also dass diese Regelmäßigkeit eine Art Geometrie ist, eine Geometrie der Seele? Kann es sein, dass zu diesen psychischen Wiederholungen auch das Körperliche gehört? Also dass sowas wie diese rheumatoide Arthritis oder diese Depressionssymptome, die stattgefunden haben, ebenfalls in einer Regelmäßigkeit in Verbindung stehen, als Zeichen für Ganzheitlichkeit des Menschen, also dass es sozusagen der Mensch eins ist, Psyche und Körper gehören zusammen, Geist, Seele und Körper gehören zusammen und dürfen eigentlich nicht getrennt werden, so wie es in der Schulmedizin stattfindet. Viele, viele Fragen. Und was treibt diese Geometrie überhaupt an? Kann man darüber vielleicht auch noch was rausfinden? Das wäre ein Versuch der Antwort. Wir nennen das die sogenannte Fraktalgeometrie. Das ist eine Geometrie, die in unserem normalen Bildungssystem, lieber Erwin, keinen Platz hat. Denn unser Bildungssystem weltweit, vor allem im westlichen Bereich, ist voll mit linearer Geometrie, einer mechanistischen Geometrie, einer Maschinengeometrie, mit der kann man Autos vermessen, Häuser vermessen, aber nicht Leben. Und die Frage ist, wollen wir uns in Zukunft in der Bildung mehr dem Leben widmen und der Natur oder wollen wir weiterhin in der linearen Weltsicht verbleiben? Und die Frage ist, diese lineare Weltsicht, können wir das einfach so tolerieren und sagen, passt schon, ist ja nicht so schlimm, oder ist diese lineare Weltsicht schlecht für uns? Ist sie vielleicht sogar tödlich? Ich vermute das mittlerweile nach 3 Jahren Corona-Krise, dass da etwas ganz massiv Schlimmes in der westlichen Kultur ist. Und darauf werde ich dann entsprechend auch zu sprechen kommen. Das ist auf jeden Fall eine fraktale Organisation, ein Wiederholungsmuster in der Geometrie. Und wir finden diese Fraktalgeometrie in allen belebten Bereichen der Natur. Man sieht das hier schön an diesem Baum. Dieser Baum hat eine Krone, hat ein Wurzelwerk und da sieht man sehr schön, dass das sehr verzweigt ist. Ja, also das heißt, sowohl das Wurzelwerk ist unglaublich verzweigt, wie auch wenn wir da die Blätter wegmachen würden, kennen wir das alle im Herbst, wenn der Baum sozusagen seine Blätter verloren hat, dann schaut er aus wie unten die Wurzeln. Und dieses Prinzip, diese starke Verästelung, die diese Bäume haben, die nennen wir Fraktale. Und zwar kann man sich das sehr, sehr leicht selber überlegen, was das ist, indem man sich diesen Baum vorstellt und einen dicken Ast abbricht. Und zwar möglichst stammnah, also den da zum Beispiel. Wenn man den abbrechen würde und sich den vorhält, sofern es geht, weil er ja ziemlich groß ist, dann sieht man, dass das wie ein Baum ist. Das heißt, dieser große Ast schaut aus wie ein Baum. Er ist nicht der gleiche Baum, aber er ist baumähnlich. Wir nennen das selbstähnlich oder fraktal. Und mit jedem weiteren Ast, den wir von diesem Ast abbrechen, haben wir wieder einen kleinen Baum in der Hand. Und wir kennen das alle, wenn man das dann ganz bis zum Ende führt, dann kann man ganz, ganz oben da immer noch so kleine Bäume produzieren, indem man kleine Zweige abbricht und sieht, Mensch, die schauen ja aus wie ein kleiner Baum. Und umgekehrt können Sie das unten natürlich genauso machen, indem Sie da ebenfalls eine dicke Wurzel abbrechen, einen Teil der Wurzel, und sehen, dass die ja ausschaut wie die große Wurzel. Aber sie ist nicht gleich, das wäre linear. Sie ist nicht linear, sie ist nicht gleich, wir nennen es selbstähnlich. Und dieser Baum natürlich hat ja nicht nur eine fraktale Struktur, sondern er reckt sich förmlich nach außen und ist in einer Basis verwurzelt mit der Erde und saugt das Wasser der Erde auf, pumpt es durch die Äste hinauf und dort oben verdunstet es bei Sonnenschein. So funktioniert der Lebenskreislauf des Baumes. Zumindest ein Teil davon kann man sich so erklären. Und jetzt ist die Frage, was hat das jetzt mit dem Beispiel zu tun, was ich vorhin gebracht habe, mit diesen Wiederholungsstrukturen in der Psyche? Warten Sie. Was ein Genau, das sind die Fraktale, das habe ich gerade erklärt. Fraktale sind hochkomplexe, nichtlineare, dynamische Gestalten. Das wichtigste Merkmal ist die Skaleninvarianz, das heißt, auf jeder Skala finden wir selbstähnliche Wiederholungen. Der Baumzweig sieht nur so ungefähr aus wie ein kleiner Baum und das Interessante ist, dass die Fraktale auch zwischen den Dimensionen liegen. Die Dimension 1 ist die Linie, die Dimension 2 ist die Fläche und die Dimension 3 ist das Volumen, der Körper, der Raum. Und die Fraktale liegen immer zwischen denen. Also in dem Fall, die Äste liegen zwischen 2 und 3. 2, irgendetwas. Warum? Weil hier versucht wird, möglichst viel Oberfläche zu schaffen auf kleinem Raum. Das ist die Idee der Fraktale in der Natur. Wir nennen das auch den Flächennotstand. Also das heißt, es soll ganz, ganz viel Austauschfläche mit dem Außen stattfinden und um das zu erreichen, verästelt sich das Ganze so massiv, dass ganz, ganz viel Fläche in diesem Baumgerüst stattfindet. Und das Gleiche betrifft die Wurzel. Also auf kleinem Raum wird unglaublich viel Fläche produziert, indem das alles unglaublich verästelt ist. Und der Benoît Mandelbrot war der Erfinder dieser Fraktalgeometrie und hat das sozusagen auf alle Bereiche der Natur übertragen. Und jetzt kommt die Frage, hat das was mit dem Menschen zu tun? Also kann dieses Baumbeispiel auch auf den Menschen übertragen werden? Wir gehören ja auch zur Natur, wir sind ja auch Leben. Und wir recken uns in die Höhe und wir stammen aus einer befruchteten Eizelle und entwickeln uns. In der Tat finden wir in unserem Körper auch fraktale Strukturen. Ich habe hier einige aufgezeigt, zum Beispiel das Gefäßsystem ist fraktal organisiert. Man sieht hier diesen Blutschwamm und auch wenn man hier irgendwas abbrechen würde, dann würde immer so ein kleiner Blutschwamm entstehen. Ja? Oder der Bronchialbaum, sehr wichtig, Corona-Krise, da ging es ja um die Lunge, ja? Der Bronchialbaum. Oder auch das synaptische Netz im Hirn oder der Muskel und die Fasern des Muskels ist alles fraktal. Es gibt in der Natur nichts, was nicht fraktal organisiert ist. Aber Ihnen ist sicherlich was aufgefallen. Ich spreche hier von Materie. Das sind ja alles Stoffe, von denen ich gesprochen habe. Der Baum ist Stoff. Der Mensch, den ich jetzt dargestellt habe, ist Stoff. Er hat einen Gefäßbaum, einen Bronchialbaum, ein synaptisches Netz. Das sind alles Stoffe. Die große Frage ist, reicht das zur Beschreibung des Menschen? Natürlich wissen wir alle nein. Der Mensch ist natürlich nicht nur Materie, nicht nur Stoff, sondern er ist mehr. Das heißt, der Mensch und auch andere Systeme können durchaus immer wieder Qualitäten produzieren, wo man sagen muss, die Summe ist mehr, also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, so wie das Aristoteles schon ganz, ganz früh in die Welt gebracht hat. Er wusste das bereits, dass offensichtlich, wenn man die Dinge zusammentut, die einzelnen Bestandteile von etwas, dass dann etwas Neues entsteht in der Anpassung an Außenwelt. Und wir nennen das interessant Emergenz. Es taucht eine neue Qualität auf, wenn man Einzelteile zusammentut und sie in Anpassung an die Umwelt bringt. Beispiel, Sie haben einen Hammerstiel und Sie haben einen Hammerkopf. Die liegen beide beieinander. Und dann stecken Sie den Hammerkopf auf den Hammerstiel und das wird erst zum Hammer in dem Moment, wo Sie einen Nagel in die Wand einschlagen. Da kriegt diese beiden Teile plötzlich eine neue Bedeutung. Es entsteht die Bedeutung Hammer. Davor haben Sie nur einen Hammerstiel und einen Hammerkopf. Und in dem Moment, wo Sie die zusammentun, bekommt er eine Bedeutung. Und diese Bedeutung heißt, ich habe die Möglichkeit jetzt mit diesem Hammer einen Nagel zum Beispiel in die Wand zu schlagen. Das kann ich weder mit dem Stiel noch mit dem Kopf, aber wenn ich die zusammen und wenn ich sie zusammentun nicht weiß, dass es da irgendeine Aufgabe gibt, wüsste ich nicht einmal, dass er Hammer ist. Aber in dem Moment, wo ich einen Nagel in die Wand schlagen will, bekommt dieser Hammer eine Bedeutung. Und das ist eine neue Qualität, die aus den Einzelteilen nicht erklärbar ist. Sie ist eine immaterielle Qualität. Es lässt sich nicht einmal auf der Materie reduzieren, sondern es bekommt plötzlich die Bedeutung, ich kann ja mit diesem Hammer was machen. Das heißt, die Einzelteile eines Systems, wenn sie miteinander in Interaktion kommen im Leben und sich an die Umwelt anpassen müssen, dann entwickeln sie in diesem Anpassungsprozess eine neue Qualität. Das heißt, wir leben nicht nur und überleben nicht nur durch Materielles wie Sauerstoff, Nährstoffe, ein Dach über dem Kopf, Wasser, sondern wir brauchen auch was Immaterielles zum Überleben. Als der Körperkontakt in amerikanischen Findelhäusern Anfang des 20. Jahrhunderts aus hygienischen Gründen eingeschränkt war, machte man die schreckliche Beobachtung, dass die Kinder unter einem Jahr häufiger starben. Sie brauchen nicht nur Sauerstoff und Nährstoffe und sie brauchen nicht nur Wasser und sie brauchen auch nicht nur ein Dach über dem Kopf. Sie brauchen Berührung und Beziehung, um zu leben. Kinder sterben, wenn man sie nicht in den Arm nimmt. Das ist so. Das heißt, da muss noch etwas dazukommen, etwas Immaterielles, dass der Mensch überhaupt überlebensfähig ist. Es ist die Bindung und die soziale Beziehung zu einem anderen Menschen, in dem Fall natürlich zu Eltern oder zu Bezugspersonen, die dieses Kind dringend braucht, sonst stirbt es. Man kann es füttern, man kann ihm Wasser geben, man kann es Sicherheit unter ein Dach bringen, aber es wird trotzdem sterben, weil es diese fundamentale Kraft der Beziehung und der Bedeutung nicht hat. Und damit sind wir in einer völlig neuen Sichtweise von auch Medizin. Denn das, was die Medizin derzeit in den Mittelpunkt stellt, das sind letzten Endes materielle Aspekte. Wir wissen, dass die Diagnostik ist voll mit Blutanalysen, mit Zellanalysen, mit Molekülen, mit genetischen Messungen. Und man meint auch, dass das Nervensystem dafür verantwortlich ist, dass überhaupt Psyche entsteht. Aber man vergisst diesen ganzen Bereich hier oben, der eigentlich nicht materiell ist. Zum Beispiel die Beziehung zwischen zwei Menschen, die Familie, die Gemeinschaft, die Kultur, die Gesellschaft. Und George Engel hat als ganz wesentlich in der Medizin vor über 50 Jahren, ein neues Medizinmodell geschaffen, das sich fundamental unterscheidet von der jetzigen Schulmedizin. Es ist das biopsychosoziale Modell. Und da gehört eben alles miteinander zusammen. Es kann nicht mehr getrennt werden. Es können nicht mehr Körper, Geist und Seele und Soziales und Kultur voneinander auseinander getrennt werden, wenn es um die Medizin geht, um Diagnostik und Therapie, sondern eigentlich gehört alles in eins. Und was noch entscheidender ist für meine Begriffe ist, eine neue Medizin, eine biopsychosoziale Medizin wird das Immaterielle in den Vordergrund stellen und nicht das Materielle. Man wird sie fragen, wer sie sind in einer neuen Medizin. Von wo kommen sie eigentlich? Welche Biografie haben sie? Was haben sie denn alles erlebt in ihrer Kindheit? In ihnen, was für konflikthafte Aspekte? Und erst dann wird auf die Krankheit geschaut. Weil man möglicherweise mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesen Fragen bereits die Antwort dafür bekommt, warum sie krank geworden sind. Und nicht in den Blutwerten, nicht in den materiellen Bestandteilen, sondern in den immateriellen Bestandteilen ihrer Existenz. Schau mal, ob ich das schaffe. Na? Da muss ich jetzt da mit dem Cursor drauf, oder? Dass es nicht geht. Okay, wenn es nicht geht, ist es jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall, Roland Düringer hätte uns etwas darüber erzählt, wie das biopsychosoziale Modell funktioniert. Ein Dankeschön an ihn. Also, nochmal, alles gehört zusammen. Und es gibt noch was weiteres. Das Ganze ist mit Bedeutung in Verbindung. Wir nennen das die Biosemiotik in der Medizin. Die Biosemiotik in der Medizin geht davon aus, dass einem Reiz in Abhängigkeit vom Funktionszustand einer Person, zum Beispiel seiner psychischen Verfassung, aktiv Bedeutung beigemessen wird. Je subjektiv bedeutsamer ein Reiz für das Individuum ist, desto stärker und nachhaltiger dürfte dieses System Mensch in Bewegung geraten und dann eventuell eine Funktionsstörung oder eine Krankheit ausbilden. Da gibt es ganz viele Beispiele für sowas, dass man versteht, was damit eigentlich gemeint ist. Sie gehen durch eine Einkaufsstraße, eine Shopping Mall, und Sie können das entweder mit dem Zustand Hunger machen oder Sie haben davor bereits Mittag gegessen. Wenn Sie mit dem Zustand Hunger in diese Shopping Mall gehen, dann wird Ihre Wahrnehmung mehr Imbissstände sehen. Sie kennen das Phänomen. Das heißt, die Außenwelt wird von Ihnen gerastert nach Ihrem inneren Zustand. Schwangere sehen mehr Kinderwägen. Wer verliebt ist, lässt sich seine Liebe nicht ausreden. Da wird alles dieser Frau oder diesem Mann untergeordnet. Der ist perfekt. Obwohl jemand daneben sagt, bitte, mach diesen Fehler nicht. Ich sehe, was auf dich zukommt. Diese Person wird ganz besonders hartnäckig dieser Liebe nachgehen. Und das Ganze kann man natürlich auch ins Negative drehen. Wenn jemand etwas Schlimmes erlebt hat im Leben, Angst, Panik, eine furchtbare, traumatische Situation erlebt hat, dann wird er sich von nun an, Pippi Langstrumpf, die Welt so machen, wie sie ihm gefällt. Er wird das ausblenden und die Situationen vermeiden, wo er erneut traumatisiert wird, wo er erneut in Angst und Panik verfällt. Er konstruiert sich seine Welt. Und Josef Pieper spricht hier von Pseudorealität, von einer Scheinrealität. Von Wachter hat es in dem Vortrag immer wieder angesprochen, wenn es plötzlich irrational wird und wenn man versucht, verzweifelt dem anderen aus der normalen Realität zu berichten und ihm zu sagen, schaut doch mal her, das kann doch nicht stimmen. Nein, wenn jemand irrational gefangen ist, in einem Gedankengerüst, in einer eigenen Scheinrealität, dann helfen keine Zahlen und Fakten. Sie ahnen, auf was ich raus will. Die Menschen, die in den letzten 3 Jahren aus Angst und Panik, und da mache ich jetzt eine große Entschuldigung auf, ja, weil nicht alle sind nur böse, sondern sehr, sehr viele sind einfach nur Menschen. Und wenn man Menschen Angst und Panik macht und sie vielleicht sogar schon davor, über Jahrzehnte, in einen Zustand der Vorangst gekommen sind, wie Matthias Desmet meint, so kann dann eine Massenpsychose ausbrechen, wenn Menschen davor bereits entfremdet sind, wenn sie davor bereits sich wie Automaten fühlen, wenn sie davor nichts anderes sind als Produktionsmittel und Waren, dann werden sie ängstlich. Dann haben sie eine Grundstruktur der Vereinsamung und der Entfremdung. Und wenn dann jemand kommt und sagt, da ist jetzt was ganz Furchtbares passiert, dann sind diese Menschen möglicherweise leichter anfällig, in Angst und Panik zu kippen und in die sogenannte Pseudorealität zu fallen. Es ist das falsche Bewusstsein einer Gesellschaft. Es ist typisch für psychisch kranke Menschen oder eben, wie ich sagte, Verliebte. Es ist eine irrationale Scheinlogik bzw. Paralogik. Das heißt, diese Menschen werden auf eine normale Logik nicht reagieren. Sie werden sich sagen, das stimmt nicht. Und sie werden auch alles rechtfertigen können. Und interessanterweise klingt das gar nicht so dumm, was die sagen. Sie haben eine Scheinlogik, eine Paralogik. Und wenn man sich bemüht um die eigene Logik und versucht, sie zu überzeugen, dann irgendwann mal beginnen sie böse zu werden. Wir haben das alle erlebt. Deswegen sage ich auch immer wieder, Vorsicht, diese Menschen, die da in dieser Angst- und Panik-Schein-Pseudorealität sind, lassen wir sie in Ruhe, auch wenn sie zur eigenen Familie gehören. Da gibt es gewisse Bereiche, die spreche ich nicht mehr an. Wenn ich mit den Menschen weiter Kontakt will, aus anderen Gründen, kann ich den halten. Aber ich muss mir dessen bewusst sein, sie sind in einer Scheinrealität. Und sie werden sehr, sehr böse und es kann dazu kommen, dass sie die Familie brechen, dass es zu Scheidungen kommt, weil sie bis zum Gehtnichtmehr ihre Paramoral aufrechterhalten. Und wenn das ganz viele Menschen sind, die dieser Scheinrealität obliegen, also viele in Angst und Panik versetzt sind und viele auch gerne es haben, dass sie jetzt in dieser Zeit wieder zusammenfinden, solidarisch gegen die Ungeimpften losgehen, dann sind wir dann in der Nähe des Totalitarismus. Dann können Kräfte so etwas durchaus auch ausnutzen, und totalitäre Gesellschaftssysteme schaffen. Und das Ganze wird letzten Endes gefuelt, und da komme ich zu meiner psychoanalytisch-psychodynamischen Grundausbildung, von unbewussten Prozessen, von Irrationalem. Denn Angst und Panik sind natürlich tiefsitzende, tiefste Emotionen, wo wir als Menschen Mechanismen haben, wie wir diese Ängste und Paniksituationen wegbringen, indem wir uns Scheinrealitäten bauen, damit es uns ja nicht wehtut, diese normale Realität. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wie clever Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren. Und letzten Endes ist das nichts anderes als Abwehrmechanismen einsetzen, damit wir nicht Angst haben müssen. Und dann bauen wir uns die Welt so, dass wir sie eben nicht mehr haben müssen, die Angst. Und damit sind wir drin im Anfang eines totalitären Systems. Jetzt kommen wir zurück, nämlich zu den Fraktalen, weil die große Frage des Anfangs war ja, sind denn diese Beobachtungen, die ich Ihnen gezeigt habe, an diesem geschiedenen Mann, der jetzt dieses Problem mit seinem Sohn hat, oder aber diese Frau, die tiefste Schuldgefühle offensichtlich in diesen Familienkonstellationen spürt und davon nicht weggekommen ist, weil die Mutter diese Urkraft der Problematik, und wer weiß, ob es damals im Krankenhaus begonnen hat, das Problem, es kann ja durchaus eine Vorgeneration oder mehrere schon ein großes Schuldereignis gegeben haben, wo es zu einer unbewussten Reinszenierung dieser Thematik kommt, in dem eben dann Generationen danach unter diesem noch leiden. Die Verästelungen eines Baums. Der Baum ist die Urschuld, die Urproblematik, die stattgefunden hat. Und mit jeder weiteren Generation verästelt sich das Thema und geht weiter. Und ich habe mich sehr in den letzten Jahren mit Josef Beuys auseinandergesetzt, der Gründer der Grünen, wo sie vielleicht noch wählbar waren. Wobei, Erwin, du warst ja schon skeptisch damals. Das war aber nicht meine Zeit. Ich habe das noch nicht richtig. Ich habe noch Club 2 mit großen Augen geschaut. Oder was war das, Club 2? Richtig, ja, genau. Der hat die Grünen gegründet, war aber natürlich weit mehr. Der war ja Künstler, wie wir wissen, Aktionist. Er war einer der Fluxusbegründer. Er war ein Politiker, ein Philosoph. Er war Mediziner, man mag es nicht glauben. Er war ein Schamane. Er wollte eigentlich Medizin studieren, aber hat das Studium dann sehr schnell ad acta gelegt, weil es ihm zu mechanistisch war. Es war ihm zu materiell, zu Materie. Und ist dann der Kunst in die Kunst gegangen und hat dort einen Paradigmenwechsel geschaffen. Und ich habe mir das Leben und Werk von Josef Beuys genau angeschaut und meine darin, ein Fraktal entdeckt zu haben. Also eine Wiederholung einer tiefen traumatischen Problematik von Josef Beuys, die sich offensichtlich in Leben und Werk immer wieder spiegelt, wie ein Widerhall. Er hat ein Thema, offensichtlich ein tiefliegendes Thema, das sich in diesem Gedicht ausdrückt. Das hat er in den 20ern geschrieben. Er war also auch Dichter. Ich finde es ein wunderschönes Gedicht, Das Geheimnis der Knospe zarter Hülle. Das Geheimnis der Knospe zarter Hülle, zart und leise, deckt dich das Lilienblatt ein, unversehrt und rein, weicher Schnee rieselt in Flocken, hüllet Erde und Pflanzen in weißer Netze Flor, immer dichter wird alles und träumt in die Nacht hinein. Wenn man genau hinschaut und sich dieses mal auf der Zunge zergehen lässt, dieses Gedicht, dann spürt man, da geht es um Erstickung. Das heißt, der letzte Schnee legt sich noch einmal im April über die Knospe, die eigentlich leben will. Es ist ein dialektischer Prozess zwischen Leben und Tod und droht, diese Pflanze zu ersticken. Immer dichter wird alles und träumt in die Nacht hinein. Das ist die Hyperkapnie in der Medizin. Wenn zu viel CO2 im Organismus ist, beginnt man bewusstlos zu werden und zu träumen. Also hier scheint ein Erstickungstrauma sich möglicherweise den Weg zu ebnen. Und ich habe einfach das mal in einen Satz gebracht, nämlich in das Thema des Evolvierens von Leben unter der erstickten Kraft des Todes mit der Hülle als dialektischem Symbol für Lebensspender und Todbringer in einem. Also Hülle kann beides. Hülle kann ersticken, aber Hülle kann auch den Weg in das Leben bringen. Und irgendwie scheint sich im Leben und in der Kunst von Josef Beuys dieses Thema immer wieder durchzubahnen. Und nochmal, denken Sie an unbewusste Prozesse. Das macht er nicht bewusst natürlich. Aber der Stuckerabsturz, der am Beginn seiner Kunst stand, 1944, als er als junger Soldat mit seinem Freund, Kameraden, den Piloten, in einer Stuka über russisches Gebiet flog und dort in einen Schneesturm kam und der Schnee die Windschutzscheibe verkleisterte, wie er sagte, und damit das Flugzeug abstürzte, also Sicht verlor und über russischem Gebiet, Tatangebiet abstürzte. Und dann begann die Kunst von Beuys, indem er eigentlich eine ganz profane Geschichte, nämlich den Absturz eines Flugzeugs, wo ihn dann die Deutschen gerettet haben und ihn in deutsches Gebiet rübergezogen haben und dort ins Lazarett gebracht haben. Daraus machte eine große Filz-Fett-Wärme-Geschichte, indem man meinte, die Tataren hätten ihn gerettet und hätten ihn dort über Tage in Fett und Filz eingewickelt, damit er überlebt und diese Situation unbeschadet übersteht. Das war der Beginn einer neuen Kunstavantgarde. Man hat ihm aus einer sehr trivialen Haltung heraus unterstellt, er sei ein Schwurbler. Ja? Er war kein Schwurbler, er war Künstler. Und er hat begonnen, sein Trauma zu verarbeiten. Und es hat eine Erinnerung gehabt in Richtung Verdecken von etwas und Tod. Also dieses Verdecken der Windschutzscheibe im Schnee und der Absturz und der Tod seines Freundes, dem Piloten. Dann macht er eigenartige Bilder, indem er hier zum Beispiel einen Schädel zeigt mit einem Trichter in der Mundöffnung. Also nach außen, wo man atmet, bekommt er einen Trichter. Und wenn man genau hier hinschaut, dann sieht man, dass eine lungenartige Formation ist und in der Mitte ist das Herz im Gehirn. Eigenartige Konstellation, als ob er damit hinweisen möchte, auch wieder auf Lunge, Herz, auf die Erstickungsgefahr und die Möglichkeit, durch einen Trichter hindurch zu atmen. Der Schädel ist über einen Trichter mit der Außenwelt verbunden. Das Gehirn ähnelt einem Bronchialbaum. Mitten im Schädel liegt ein kleines Herz. Auch hier wieder das Thema des Erstickens möglicherweise deutlich. Dann gibt es die Infiltration homogen für Konzertflügel. Der dicht von Filz umhüllte Konzertflügel mit dem Kreuz ist ein Bild für die Trauer angesichts der Verluste, die immer drohen. Das Instrument schweigt kein Ton mehr, zugleich aber bewahrt der Flügel auch die Erinnerung daran, dass Musik möglich ist, wenn die Hülle das Instrument wieder freigibt. Wieder diese Dialektik zwischen Tod und Leben, zwischen Ersticken des Tones und der Möglichkeit, dass doch Musik nochmal erklingt aus diesem Klavier heraus, aus diesem Flügel. So ist Hoffnung in jedem Schmerz. Das hat ein berühmter Kunstkritiker Peter Eden zu diesem Werk gesagt. Kunst kommt von Künden, Sprache, Bewusstwerdung, Leben ist Kunst. Das waren alles Aspekte, die Beuys unglaublich charakterisierten. Und das Schweigen und das Verrätseln des geheimnisvollen, mystischen und spirituellen war die Provokation seiner Kunst. Und das Schweigen in den späteren Lebensjahren von Beuys war möglicherweise Ausdruck für die Insuffizienz. Er hat sehr viel geredet. Kunst kommt von Künden. Unglaublicher Reden. Also Club 2, er war immer am Reden, immer am Diskutieren und irgendwann wurde er ruhiger. In den späteren Jahren hat er begonnen, mehr zu schweigen. Und in der Literatur meint man, dass das Ausdruck für die Insuffizienz war, diesem Angstmachenden, was er erlebt hat, diesen traumatischen und erschreckenden selbst Paroli zu bieten. Also sich sozusagen nicht frei zu flüchten in der Sprache, sondern zunehmend in sich gekehrt zu sein und seine Emotionen zu ersticken und in sich zu tragen. Schweigen legt sich über das Verlebendigtwerden durch die Sprache. Und die Frage ist, die sich Kröger, ein Beuys-Kenner, gestellt hat, ist das passiv-aggressiv? Also kann er nicht mehr nach außen und die Wut, die das Trauma in Verbindung bringt, frisst die ihn auf, kann er sie nicht mehr ausdrücken. Nicht ausgedrückte Aggression ist ein wesentlicher pathogenetischer Mechanismus von Autoimmunerkrankungen, wie wir wissen, in der Psychosomatik, die gehäuft nach Traumatisierungen auftreten. Also wir wissen zunehmend in der medizinischen Literatur, dass Autoimmunerkrankungen, rheumatoide Arthritis, Lupus, Multiple Sklerose, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und 80, 100 und mehr Autoimmunerkrankungen, die internistische Medizin entdeckt hat, dass die durchaus mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mit Trauma in Verbindung stehen. Das wissen wir aber erst seit kurzem, weil sich die Medizin erst seit kurzem überhaupt dem Thema Psycho widmet. Normalerweise nimmt man Blut ab und schaut, was da drin ist und analysiert es und sagt dann was über die Autoimmunerkrankung. Die Ursache wird man da nicht finden. Die Ursache wird man finden, wenn man ins Gespräch mit dem Menschen geht und spürt, da ist irgendwas passiert mit diesem Autoimmunkranken. Er hat was erlebt oder sie hat etwas erlebt in der Vergangenheit, über das nur ganz schwer gesprochen werden kann. Und wenn man als Psychotherapeut mit diesen Menschen arbeitet, spürt man, dass sehr viel Wut nicht ausgedrückt wird, dass es heruntergefressen wird. Es wird gar nicht wahrgenommen, also nicht wie so ein Herzkranker, der schäumt vor Wut, da spürt man die Wut. Bei diesen Autoimmunerkrankten wird Wut gar nicht gespürt, also eine Art Autismus, was Aggression betrifft. Beuys starb an einer interstitiellen Pneumonie. Das ist eine Erkrankung, die ein Altersmaximum bei ca. 65 Jahren hat, eine Prävalenz von 2 bis 29, eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Und das Überleben nach der Diagnosestellung ist nur 3 bis 4 Jahre. Also wenn man diese Diagnose gestellt bekommt, eine Autoimmunerkrankung, dann stirbt man an einer Verfaserung des Lungengewebes. Also das heißt, die Luftbläschen, die immer wieder, wo man einatmet und wo dann der Sauerstoff in das Gefäß, in das Blut übertragen wird, dieses wird zunehmend eingedickt. Also diese Fasern werden immer mehr autoimmun entzündet und vernarben, und damit vernarben die Luftbläschen, und letzten Endes erstickt man an dieser Erkrankung. Er starb dann letztlich am Herzversagen, weil natürlich das Herz auch das Blut nicht mehr durch die Lunge pumpen kann. Und damit ist auch das Herz natürlich schwer getroffen. Und die Hypothese, die man da machen kann, nochmal eine Hypothese, aber es ist etwas völlig anderes, was die Schulmedizin normalerweise am Schirm hat, ist, kann es sein, dass Beuys sein Leben und sein Sterben inszeniert hat? Also das heißt, er hat nicht nur seine Kunst in Richtung Erstickung immer wieder unbewusst manifestiert und inszeniert, und hat auch nicht sein Leben und seine Sprache in diese Richtung, sondern am Ende, als es zu Ende ging in seinem Leben, wo er nicht mehr die Kraft hatte, am Leben zu bleiben, hat er auch das Sterben als Kunstwerk gewählt und hat eine interstitielle Pneumonie geschaffen, an der er letztlich starb. Eigenartig, wie Ersticken. Man weiß ja oft mal, es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass man seinen Tod und den Todeszeitpunkt durchaus unbewusst wählen kann. Je nach Festivitäten sterben die Menschen. Oder wenn man genau hinschaut, sterben sie entweder kurz vor dem Dekadensprung mit 79 oder kurz danach, aber immer so um den Zehner herum. Ah, fällt sehr auf. Ja? Und es sind auch bestimmte Persönlichkeiten, die um diesen Dekadensprung sterben, für die es wichtig ist, vielleicht Bilanz zu ziehen. Ja? Und diese symbolhafte 10-Jahressprünge dafür unbewusst wählen, um dann zu sterben. Und das könnte auch ein unbewusster Akt gewesen sein, um hier nochmal ein Mahnmal zu schaffen für eine kaputte Medizin, in der wir uns bewegen, die nur den Körper sieht und nicht Geist und Seele und Soziales und Kulturelles. Und Beuys war absolut holistisch unterwegs. In seinen ganzen Äußerungen wurde es sehr, sehr deutlich. Genau, das sind diese verschiedenen Aspekte, die ich da in Verbindung bringe. Und das sind die Fraktale im Leben, Kunst und Sterben von Joseph Beuys. Der Stuckerabsturz, die Hülle ist die Cockpitscheibe, das Leben sind die Fluginsassen. Der Bereich ist ein Lebensereignis, ein traumatisches Ereignis, aber das andere Fraktal ist eine Infiltration der Flügel, wo die Hülle die Filzhaut ist, um den Flügel herum. Das Leben ist der Klangkörper und der Bereich ist die Kunstinstallation. Oder das Gedicht, der Knospe zarter Hülle, da ist die Hülle das Blütenblatt, das Leben ist die Knospe und der Bereich ist ein Gedicht, in dem er sich äußerte. Und so weiter und so fort. Wir haben in Innsbruck, und damit komme ich zum Schluss meines Vortrags, in Innsbruck ein Design entwickelt, ein Forschungsdesign, weil ich sehr, sehr unzufrieden schon seit Jahrzehnten mittlerweile bin mit dem herkömmlichen Zugang in der medizinischen Wissenschaft, dem sogenannten Randomized Control Trial Design. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Tatsache ist, letzten Endes werden menschliche Daten über viele Menschen gemittelt. Und das hat mir von Anfang an schon gestunken, wenn ich mir gedacht habe, da geht ja das Individuelle verloren, da geht ja Komplexität letzten Endes verloren. Das heißt, was wir gemacht haben, wir gehen an den Einzelfall. Wir nennen das die integrative Einzelfallstudie und da sammeln unsere Patienten ihren ganzen Harn von 8 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend und von 8 Uhr am Abend bis 8 Uhr früh 1 bis 2 Monate lang, also ganz schön aufwendig. Aber wir können in diesen Harnproben, die immer im gleichen Abstand gesammelt wurden, die ganzen Stresssysteme und Immunparameter messen, die so wichtig sind in der Psychoneuroimmunologie, meinem Forschungsbereich. Und parallel dazu fragen wir die Patienten oder auch gesunden Probanden, die mit uns diese Studie machen, um 8 Uhr in der Früh bekommen sie Fragebögen und um 8 Uhr am Abend bekommen sie Fragebögen, wie es ihnen in den letzten Stunden so ergangen ist. Emotionale Befindlichkeiten, Alltagsroutine und so weiter. Und dann kommt das Herzstück der Studie, denn sie sind nicht gesehen von uns eine ganze Woche. Also sie machen die Studie für sich selber, sammeln ihren Hahn, beantworten ihre Fragebögen und dann kommen sie einmal zu uns in die Klinik, jede Woche, und werden da genauestens untersucht und interviewt. Und da wollen wir wissen, was ist denn in der vergangenen Woche so alles passiert im Leben dieser Menschen? Sowohl Negatives, Belastendes, wie Positives, Entlastendes. Und am Ende so einer Studie haben wir mehrere Zeitreihen aus dem körperlichen Spektrum, biologisch, aus dem psychologischen Spektrum, also emotionale Befindlichkeiten, und so aus dem sozialen Spektrum, indem wir herausfinden, welche Ereignisse sind denn in der vergangenen Woche in diesen 12-Stunden-Einheiten stattgefunden und wie können die jetzt miteinander in Verbindung stehen. Kann es also sein, dass wir mit dieser Methode, mit entsprechender Statistik, die man normalerweise nicht in der Medizin verwendet, nämlich Zeitreihenanalysen, herausfindet, ob diese Ereignisse, die diese Menschen erleben, von dort hinunter ins Immunsystem geben, mit einer bestimmten zeitlichen Verzögerung und dort ihre Effekte setzen. Und ich ganz schnell, eine Patientin, 49 Jahre alt, verheiratet, hat 3 Kinder, ist Physiotherapeutin, leidet an einer chronischen Erschöpfung und Depression, die sehr stark in Verbindung steht mit ihrer Brustkrebserkrankung, die vor 5 Jahren erst diagnostiziert wurde. Sie hat eine schwere mechanistisch-materialistische Therapie der Schulmedizin erhalten, nämlich die Entnahme der Brust, die Entnahme von Lymphknoten, sie wurde bestrahlt, bekam Chemotherapie, also das gesamte Rüstzeug für meine Begriffe einer Medizin, die nichts anderes hat als das Materielle in der Hand, den Stoff, die Instrumente, den Krieg gegen den Krebs führt. Und nicht die Frage stellt, woher kommt der eigentlich, außer dass natürlich wieder Toxine der Grund dafür sind, irgendwelche materiellen Stoffe, da können wir den Onkologen noch hinbringen oder in die Genetik. Aber dass es vielleicht etwas mit seiner Psychologie zu tun hat, mit seiner Konfliktgeschichte, mit seinen Traumatisierungen, die dieser Mensch erfahren hat, das wird jetzt erst langsam analysiert in der Psychoneurologie und es sind unglaubliche Hinweise, dass Krebs eben nicht eine rein körperliche genetische Erkrankung ist, sondern durchaus massivst zum Teil mit Stress und Traumatisierung in Verbindung steht. Und wir haben uns jetzt gefragt, kann der Glaube, also jetzt mal was Positives der Pseudorealität, ja? Also das heißt, ich gebe jetzt einem Medikament eine Bedeutung. Kann das 8-Hydroxydesoxygeuanosin verändern? Das ist kein schlechter Stoff, das ist nämlich ein Brustkrebsmarker. Und diesen Brustkrebsmarker, den können wir im Hahn analysieren. Und das haben wir gemacht bei der Frau, die insgesamt 28 Tage die Studie mitgemacht hat, also 57 12-Stunden-Einheiten, also eine Zeitreihe von 57 Messzeitpunkten. Und dieses Brustkrebsmarker lassen wir jetzt einmal in die Details, das dürfen die Medizinstudenten lernen, der Schulmedizin. Wir wollen einen Schritt weitergehen und uns die Frage stellen, was hat denn die Frau während der Studie gemacht? Und was sie gemacht hat, war, sie hat mehrere komplementär-alternativmedizinische Techniken angewendet. 5 Jahre nach ihrer Diagnose machte sie das, aber hat es schon angefangen, als sie die Diagnose und Therapie bekommen hat, weil sie sich gesagt hat, das ist mir ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu brutal, mir die Brust wegzunehmen, meine Lymphknoten rauszuschneiden und mir Medikamente und Bestrahlung und Chemotherapie zu verabreichen. Ich möchte etwas selber tun. Ich möchte selbstwirksam bleiben. Ich möchte die Kontrolle über meine Erkrankung behalten und ich tue von nun an alles, damit diese Erkrankung nicht wiederkommt. Also sie hat eine Selbsteffektivität, eine Selbstwirksamkeit gewählt, um dieser Situation Herr zu werden, um ihrer Angst zu begegnen. Sie erinnern sich sehr gut an die letzten 3 Jahre, da wurde uns alles genommen an Selbsteffizienz, an Wirksamkeit, an Kontrollerleben. Wir wurden wie die letzten Deppen behandelt, mit einem Babyelefanten zwischen uns. Das ist nicht nur die Politik, das ist die Medizin. Sie müssen nur in die Klinik gehen und sie verlieren sofort ihre Würde. Und sie verlieren sofort ihre Psyche und ihre Soziale, ihre Beziehungen, ihre Biografie. Das wird alles an der Türklinke abgegeben in dem Moment. Will man sie nur verstehen über Blutanalysen und über Ultraschall und über MRI und ich weiß nicht, was alles da gemacht wird. Sie verschwinden als Mensch. Und das halte ich mittlerweile nach 3 Jahren Corona-Krise für lebensgefährlich. Dieses System Schulmedizin, so wie sie jetzt materialistisch unterwegs ist, ist tödlich. Das ist nicht einfach ein Kavaliersdelikt, die Seele und den Geist und das Soziale auszugrenzen aus der Medizin, sondern es ist tödlich. Ich zeige Ihnen noch Zeichen, also Dinge. Sie hat das hier gemacht, so alle. Sie sehen hier von 0 bis 57 die ganzen Sachen, die sie gemacht hat. Sie hat gesungen, sie hat Jinjinjutsu gemacht. Das ist nichts anderes, als dass sie am Abend vorm Einschlafen mit den Fingern ein bisschen Jinjinjutsu macht. Ja? Also das sind keine stundenlangen Übungen, von denen wir hier reden. Sie macht das vor dem Einschlafen und berichtet uns darüber im Interview. Und wir sagen, okay, wir geben jetzt dieser 12-Stunden-Einheit das Siegel Komplementär-Alternativmedizin. So wie energetisches Heilen, Singen, Physiotherapie, Tai Chi, das wurde alles in diese Zeitreihe gepackt und das wurde dann in Verbindung gebracht. Das ist die Zeitreihe des HARN-8-OHDG, also des Brustkrebsmarkers. Sie sehen, wie massiv variabel der ist. Also wenn man in der normalen schulmedizinischen Forschung Studien macht, dann nimmt man sich irgendwo einen Wert raus und korreliert ihn mit irgendeinem anderen Wert von einem anderen Menschen. Das ist dumpf und dumm, schlicht und ergreifend, was da die Forschung in der Medizin macht. Das ist übrigens Pseudowissenschaft. Weil sie uns ja Pseudo-Schwurbelei und Querdenken und ich weiß nicht vorwirft. Die, wenn man genau hinschaut, sind die schlimmsten Pseudowissenschaftler. Meinen, aus ihrem Labor kommend, aus ihrem virologischen Labor kommend, da werde ich sehr emotional, sie meinen, aus ihrem virologischen Labor kommend, Life Science betreiben zu können und uns sagen zu können, wie wir uns zu verhalten haben im alltäglich gelebten Leben. Das ist tiefster Reduktionismus. Das ist falsches Menschenbild. Und es ist tödlich, wie wir gesehen haben in den letzten 3 Jahren. Und wenn wir das jetzt korrelieren, die Zeitreihe der komplementär-alternativ-medizinischen Techniken, die sie immer wieder angewendet hat, mit ihrem Brustkrebsmarker, dann sieht man, dass nach insgesamt 144 Stunden, 132 Stunden, der Brustkrebsmarker sinkt bei ihr. Sie hat eine eigene Kontrolle über die Anwendung von Jinjinjutsu, Singen, Physiotherapie, energetisches Heilen auf ihren Brustkrebsmarker. Signifikant. Über einen gesamten Monat analysiert. Bis zum heutigen Tag macht sie diese Techniken und sie lebt. Und jetzt abschließend schauen wir hier drauf. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben den Baum als das stoffliche, biologische Fraktal. Wir haben den Menschen als das stofflich biopsychosoziale, ganzheitliche Fraktal, ich habe es Ihnen gezeigt, ja, Beuys, und da gibt es offensichtlich unbewusste Phänomene, die immer wieder bei dem geschiedenen Mann oder bei der Frau, der rheumatoiden Arthritis-Patientin, sich den Weg ebnen. Über Generationen geht der Baum auseinander, er ist nicht nur stofflich, er scheint auch immateriell zu sein, biopsychosozial. Und die Frage ist, betrifft es auch das Soziale? Ist es so, dass es im Sozialen irgendwelche tiefliegenden Probleme gibt, die dazu führen, dass sich Geschichte wiederholt? Ich halte den reduktiven Materialismus, dieses reduktiv-materialistische Menschenbild, das gekennzeichnet ist von Trennung von Körper, Geist und Seele und der Idee, dass der Mensch aus kleinsten Bausteinen aufgebaut ist, und wenn wir die analysieren, dann wissen wir Bescheid über das Ganze, dieses Menschenbild ist falsch. Und wir müssen dringend dieses Menschenbild verändern, wie auch immer wir das auf die Reihe kriegen. Und das werden nicht wir, sondern es werden Generationen nach uns. Aber Tatsache, wir müssen zuerst einmal identifizieren, was los ist. Und ich habe mir von Anfang an die Frage gestellt in der Corona-Krise, was ist es denn wirklich, was das Problem der Covid-Krise war? Irgendwelche Bösewichte, die uns vorantreiben in irgendeinem Panel, ein Gates oder ich weiß nicht wer, die es nur böse mit uns meinen? Ist das die Antwort? Irgendwelche Namen? Oder was treibt diese Namen alle möglicherweise an? Was verbindet sie? Und der reduktive Materialismus, den haben wir ganz besonders gesehen, wie gesagt, in der Medizin. Und es ist ein philosophisches Thema in der Medizin, in dem letzten Endes der Mensch als Objekt und Maschine gesehen wird. Ohne Geist, ohne Seele, ohne Soziales. Und wir haben gesehen, dass die reflexartige Antwort auf die Covid-Krise das Social Distancing war. Das ist tödlich. Das ist nicht nur ein Fehler. Es ist tödlich. Die Psychonormologie sagt ganz klar, wenn du Menschen auseinanderbringst, dann wirst du sie zwar vom Virus entfernen. Das ist die einfache materialistische Idee des Social Distancing. Aber was du tust, ist, du wirst sie einsam machen. Und du wirst sie isolieren. Und du wirst ihre Angst anheizen und du wirst ihre Depression und Isolation anheizen. Und damit sinkt das Immunsystem. Das heißt, ein vormals fittes Immunsystem sinkt jetzt und kann sogar bei kleinsten viralen Dosen noch eine Infektion nicht mehr abwehren. Was aber noch passierte ist, wenn wir zusammen geblieben wären, dann wäre das Immunsystem gestiegen. Wir wissen aus der Psychoneurologie, wenn Menschen in soziale Interaktion kommen, steigt das Immunsystem, das zelluläre. Und genau das brauchen wir in einer Pandemie. Man hat uns also genau das weggenommen, was wir eigentlich gebraucht haben. Man hat es aber nicht gemacht, weil man böse ist. Aufpassen. Die Politiker sind machtbesessen, sie sind narzisstisch, sie glauben an ihre eigene Tasche, die sie füllen müssen und so weiter. Aber letzten Endes haben wir alle dieses Menschenbild. Wir machen unseren Fernseher an und schauen, wie die Leistungssportler wie Maschinen den Hang runterrasen und machen uns nicht Gedanken, was ist da eigentlich dahinter. Dass sie eigentlich zu Maschinen verkommen sind, diese Menschen. Wir haben einen riesen Spaß dabei. Wir müssen uns langsam die Frage stellen, ob dieses Menschenbild, ob wir das überhaupt noch wollen. Und vielleicht verdeutlichen, dass das tödlich sein kann. Die Impfung, die Technik, mechanistisch, ist wichtiger als das Immunsystem Natur. Das haben wir gelernt in den letzten 3 Jahren. Ja? Wie kann sowas passieren? Das ist einer der größten Skandale überhaupt. Zu glauben, dass die Technik wichtiger ist wie die Natur. Die haben alles getan, dass die Natur kaputt geht in den letzten 3 Jahren. Aber die Impfung, die war der. Nochmal, sie sind nicht böse und berechnend nur. Das ist die tiefe Idee des Menschenbildes der westlichen Kultur. Materialismus ist das Problem. Ein sozialer Impfdruck. Wir haben Triagierungen nicht auf den Intensivstationen erlebt, wo Körpermedizin betrieben wird. Intensivstationen. Da haben sie die Triagierung vermeiden wollen. Aber mit Haut und Haaren haben sie versucht, dass es niemals passiert, dass jemand, der Covid hat, nicht auf die Intensivstation gelassen wird. Aber die Kinder, die in Wien beim AKH auf der Psychiatrie unterkommen wollten, weil sie so grün und blau geschlagen wurden von ihren Eltern, von den Alkoholisierten und Traumatisierten und Verängstigten. Und ich weiß nicht, was da noch alles passiert ist. Und die Kinder wollten Schutz und Sicherheit in einer öffentlichen Anstalt, wurden abgewiesen, weil der Platz nicht mehr da war. Das ist Triagierung in der Psychiatrie. Und wer weiß, was das bedeutet für die Kinder langfristig? Das wissen die ja alle nicht, weil sie ja Materialisten sind. Auch die Psychiater sind Materialisten. Sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, dass diese Kinder früher sterben werden. Die werden nicht nur jetzt nicht auf die Psychiatrie gelassen, sondern wenn man traumatisierte Kinder nicht betreut, dann werden sie früher sterben, bis zu 20 Jahre Lebenszeitverlust. Kommen alle mit Entzündungserkrankungen in die Klinik später als Erwachsene. Dick, alkoholisiert, rauchen, völlig fertig und werden dann natürlich von einer Pharmaindustrie, einer mechanistischen Medizin abgeholt. Richtig hier Gewinn in der Covid-Krise ist nicht die Impfung jetzt gewesen. Der richtige Gewinn ist das, was danach kommt. Und zwar über Jahrzehnte. Die Bevölkerung wird krank gemacht. Und in der Psychologie haben wir den Materialismus natürlich auch. Der Mensch ist Produkt und Ware. Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Testung, Masken, Impfung als ökonomische Anreize für die Industrie. Über 1000 Peer-Review-Journals gibt es mittlerweile. Über 1000 gibt es. Peer-Review, richtige Wissenschaft, die Impfnebenwirkungen in allen Bereichen unseres Körpers zeigen. 17 Millionen modifizierte mRNA-Impftote weltweit sind die ersten Überlegungen bereits, dass nicht sein kann. 17 Millionen Impftote weltweit. Sorry, aber das muss jetzt sein. Abschließend. Kann es sein, dass Geschichte wiederholt, dieser Aphorismus fraktal ist? Kann es sein, dass wenn wir die Ursachen nicht bekämpfen, beim Menschen, aber auch in der Gesellschaft, beim Menschen in seinen unbewussten Traumatisierungen, indem wir ihm nicht helfen, rauszukommen aus den Traumatisierungen, er immer wieder wiederholt, bis er stirbt. Und eine Gesellschaft, die eine tiefste Traumatisierung erlebt hat und keine ausreichende Aufarbeitung bekommen hat. Ich meine, ich kann mich erinnern, als Kind und Jugendlicher wurde ich immer nur mit ganz schrecklichen Bildern konfrontiert, was im Dritten Reich passiert ist. Mir wurde Angst gemacht mit diesen Bildern, damit es ja nicht passiert. Das ist nicht der Weg hin. Das ist keine Aufarbeitung, jemanden zu schocken mit der Negativkeule, sondern man hätte aufarbeiten müssen in dem, was passierte denn eigentlich vor dem Dritten Reich? Was waren denn das für Menschen? Kann es sein, dass es da eine Massenpsychose gab? Kann es sein, dass das materialistische Menschenbild der Medizin sich bis zum heutigen Tag nicht verändert hat? Damals war es Eugenik, heute ist es Hygienik. Nur eine Minderheit lehnte sich auf. Damals 15% gegen die Nazis, heute 15% gegen diese Maßnahmen. Propaganda und Hetze bestimmten den Alltag. 3 Jahre haben wir es erlebt. Totalitarismus, die Gefahr schwebt über uns. Empathielosigkeit, unglaubliche menschliche Brutalität hat man erlebt, vor allem Kindern gegenüber, was da passiert ist. In ihrer Pseudorealität und Scheinrealität gefangen, in ihrer Angst und ihrer Panik gefangen, wurden diese kleinen Wesen zerstört, schlicht und ergreifend. Das ist aber vor dem Hintergrund, wir müssen retten und solidarisch sein. Das Stigma der Infektiosität hat man den Juden unterstellt und uns Ungeimpften. Öffentliche Zwangskennzeichen. Es gab den Judenstern, aber es gab auch bei mir im Dorf, wo ich wohne, in Lanz, oberhalb von Innsbruck, gab es ein Fest, ein Dorffest. Die Schule wurde eingeweiht und die Ungeimpften hatten ein rotes Band und die Geimpften ein grünes Band. Das schau her. Denunzieren, diffamieren, Internierungslager. Man hat ja so ein bisschen immer wieder in Australien gehört. Ja? Da werden möglicherweise Internierungslager geplant für Ungeimpfte. Medizinexperimente, na, die haben wir gehabt vor 80 Jahren, aber die haben wir jetzt auch gehabt. Aber wie? Medizinopfer hatten wir vor 80 Jahren und wieder. Keine Aufarbeitung wird auch jetzt passieren. Vergessen Sie die Aufarbeitung. Natürlich passiert es nicht. Solange die alle noch in ihren Stellen sind, werden sie alles dafür tun, dass keine Aufarbeitung ist. Und die Historiker werden in 50, 100, 200 Jahren darüber berichten, was da passiert ist. Aber nicht jetzt. Bitte raus aus dem Kopf. Wir müssen unser Leben leben, unsere Parallelgesellschaft schaffen. Täter bleiben in hohen Positionen. Und damit komme ich zum Ende. Ich würde zum Titel dieser Veranstaltung sagen, wozu noch diese Bildung? Denn Bildung an sich ist ja okay, aber diese Bildung, nein. Der reduktive Materialismus bestimmt das westliche Menschenbild. Ausbildung dient dazu, den Status quo aufrechtzuerhalten. Und es wird von Familien, natürlich von der Genetik von Kindern aufrechterhalten. Der Mensch als Maschine, Produktionskraft und Ware. Wir stehlen unser Marketing. Es gibt Kulturen, da wird gearbeitet, wenn man was braucht. In unserer Kultur wird nur gearbeitet. Es gibt Kulturen, da werden Produkte geschaffen, wenn ich sie brauche in dem Moment. Ja, dann mache ich das. Aber bei uns, wir kommen aus dem Druck gar nicht mehr raus, aus dem Produktionsdruck. Alles Menschliche ist ökonomischen Prinzipien unterworfen. Milliarden von Omas wurden schon verkauft. Und die große Frage, die ich mir stelle, ist es schon zu spät für einen Paradigmenwechsel? Sind wir wirklich schon am Ende? Kann es sein, dass die KI hier sozusagen diesen transhumanistischen nächsten Akt schafft? Also für mich ist die ganz große Frage, sind wir im Paradigmenwechsel? Was heißt diese Corona-Krise? Ist sie nur ein Rülpser der Geschichte, des Materialismus? Tatsache ist, um auch hier am Ende noch was Positives zu sagen, das neue Paradigma, würde ich sagen, ist biosemiotisch-systemisch, so wie ich es Ihnen gezeigt habe. Es gehört alles zusammen. Und das, was höher mächtig ist, sind die nicht-materiellen Faktoren. Nicht die Materie, sondern das, was drüber hängt. Unsere Beziehungen, unsere Biografien. Der Mensch ist ganzheitlich und komplex. Wir brauchen dringend eine Rehumanisierung der Gesellschaft und der Medizin. Eine Rehumanisierung, es muss wieder menschlich werden. Salutogenese, Unbewusstes, Immaterielles müssen im Vordergrund unserer Bildung stehen. Dazu bin ich zutiefst überzeugt. Unsere Kinder müssen das lernen. Was ist Komplexität? Wo zeigt sich Komplexität? Komplexität zeigt sich im Dynamischen, in den Fraktalen, aber Komplexität zeigt sich auch in der Beziehung, in der Bedeutung, in unbewussten Phänomenen. Das wird alles nicht gelehrt. Und es wird nicht nur in der Schule nicht gelehrt, sondern in der Schule wird die Vorbereitung dafür gemacht, dass man erträgt, dass die Psychologie völlig materialisiert ist. Wer heute Psychologie studiert, studiert ein Maschinenwesen, nichts anderes. Das ist eine Katastrophe. Ich habe beide Studienrichtungen durchgemacht. Die Medizin ist der Zynismus schlechthin und die Psychologie hat sich aufgemacht, um der Medizin Gleiches zu tun. Es ist kaputt. Diese Studienrichtungen sind kaputt. Es geht nur mehr um die Maschine Mensch. Verhaltenstherapie ist zum Beispiel ein Hinweis auf die Verrohung der Psychologie. Denn Psyche ist Unbewusstes, sonst ist es nicht. Mensch als soziales Wesen und die freie Demokratie. Um vielleicht ein bisschen provokant zu sein, ich habe noch während meines, ich habe noch während meiner Vorbereitung hier das sozialistisch rausgenommen aus der freien Demokratie. Aber darüber können wir dann diskutieren. Danke. Genau. Und wenn Interesse besteht an einer Tagung, wir haben im 4. bis 6. Oktober dieses Jahr im Kongress in Innsbruck wieder eine große Tagung, die heißt Psychonormologie im Lauf des Lebens, diesmal unter dem Motto der heilende Geist. Und alle aus den Gesundheitsberufen, das sind also jetzt nicht nur die Wissenschaftler, die kommen, sondern es kommen alle, die am Mensch interessiert sind, die sich ein bisschen auskennen aus den Gesundheitsberufen. Und das sind die vierte Tagung, die wir mit großem Erfolg alle zwei Jahre in Innsbruck durchführen. Danke.
Super, herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag.